Sie hören das Stadtgespräch hier auf Radio Frei. Wir wollen heute fortsetzen die Reihe zur Nachhaltigkeit in Erfurt. Am 19.06. gibt es ja den Nachhaltigkeitstag am Hirschlachufer. Und wir wollen hier auf Radio Frei einige der Themen, die dort behandelt werden, auch ein bisschen näher untersetzen. Thema der heutigen Sendung ist die Begegnungszone in Erfurt. Erfurt, Stadt im Wandel, möchte in der Innenstadt eine Begegnungszone einrichten. Was umfasst eine solche Begegnungszone? Was muss dazu verändert werden? Welche Möglichkeiten bietet eine solche Zone? Welche Grenzen setzt sie? Diese Fragen diskutiere ich heute mit folgenden Gästen, die ich herzlich begrüße. Herr Niklas Wachholz, herzlich willkommen von Teilauto. Herrn Achim Kinzel vom Stadtplanungsamt Erfurt, Lehrbeauftragter im Studiengang Verkehrs- und Transportwesen. Stimmt das alles?
Ja. Ja, im Wesentlichen stimmt das.
Im Wesentlichen stimmt das. Und auch als Gast Herrn Josef Alke, der schon in der ersten Sendung dabei war und von der Agenda 21 von der Stabsstelle zuständig ist für alle Probleme, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Meine Frage am Anfang war ja, was umfasst eine solche Begegnungszone und was muss dazu verändert werden? Vielleicht, Herr Kinzel, können Sie den Hörerinnen und Hörern kurz mal erklären, was damit gemeint ist mit Begegnungszone?
Ja, die Begegnungszone ist ja, glaube ich, schon in Erfurt ein relativ bekanntes Element. Sie ist im Sommer 2012 vom Erfurter Stadtrat beschlossen worden. Nach einer sehr intensiven Diskussion über 2 Jahre haben wir mit einem Planungsbüro zusammengearbeitet. Und der Auslöser waren eigentlich die Probleme, die wir in der Innenstadt hatten. Die Erfurter Innenstadt ist ja eine weithin bekannte, sehr schöne Innenstadt. Wir haben in den vergangenen Jahren auch einen enormen Einwohnerzuwachs gehabt. Wir haben also seit 1998 ungefähr 5000 Einwohner gewinnen allein in der Innenstadt. Wir haben heute in der Innenstadt 18.600 Einwohner. Das, was wir über viele Jahre an Verkehrsberuhigungen gemacht haben, hat natürlich auch seine Grenzen gehabt durch den Zuzug vieler Einwohner. Der Verkehr hat zugenommen in der Innenstadt und wir hatten eine ganze Reihe Konflikte, die vor allem mit dem Miteinander zu tun hatten. Wir haben also begrenzte Verkehrsräume und der Platz reicht eigentlich nicht für alle Funktionen, um die dort zu separieren. Die Fußgänger fordern berechtigterweise ihre Möglichkeiten in Fußgängerzonen, in verkehrsberuhigten Bereichen. Die Radfahrer haben enorm zugenommen, die suchen nach Flächen. Sie kennen alle diese Diskussion, die in jedem Sommer wieder neu entflammt auf dem Anger mit dem Radfahrer. Und die Leute, die in die Innenstadt gezogen sind, haben natürlich im Wesentlichen auch ihr Auto mitgebracht. Und all diese Konflikte sind eigentlich ein bisschen kulminiert, sodass wir gesagt haben, wir müssen jetzt ein gesamtstädtisches Konzept erarbeiten. Wie geht man miteinander um? Und im Ergebnis dieses Konzeptes entstand dann die Idee Begegnungszone. Dieses Wort Begegnungszone gibt es in der deutschen StVO nicht. Das ist ein Begriff, den kennen wir vielleicht aus der Schweiz, neuerdings auch aus Österreich, aus Belgien, aus Frankreich. Dort ist es ein Element, was vergleichbar ist mit dem verkehrsberuhigten Bereich, mit dem Unterschied, dort werden andere Geschwindigkeiten gefahren. Wir in Erfurt haben gesagt, das ist für uns eigentlich eher ein Marketing-Element. Wir nennen unseren abgegrenzten Bereich, den touristisch wertvollen Bereich der Innenstadt Begegnungszone und wollen dort eigentlich in diesem Gebiet auch besondere Verkehrsregeln entfalten. Wir wollen eigentlich viele Dinge vereinheitlichen. Es soll eigentlich nur noch Fußgängerzonen und verkehrsberuhigte Bereiche geben. Wir wollen das Parken beschränken, nur noch auf Anlieger und Laden und Liefern. Wir wollen das Bewohnerparken also massiv in den Vordergrund stellen und wir haben auch mittlerweile schon Lieferzeitfenster in Fußgängerzonen eingerichtet. Das sind vielleicht die wesentlichen Elemente, die wir hier haben. Und wir sind im Moment dabei, seit 2012 das kontinuierlich umzusetzen.
Herr Kinzel, diese Probleme sind ja nicht neu. Die haben ja fast alle Städte. Kann man da nicht auch auf Erfahrungen von Partnerstädten, zum Beispiel Mainz oder anderen, zurückgreifen, wie es dort geregelt ist? Man sieht ja in vielen solcher Städten, also dass also im Innenstadtbereich da kaum Autos zu sehen sind. Gibt es solche Erfahrungen oder müssen Sie jetzt hier quasi das Fahrrad völlig neu erfinden?
Das ist eine schwierige Frage, weil jede Stadt ist sehr individuell. Und wir haben in der Stadt Erfurt eigentlich schon eine der größten verkehrsberuhigten Innenstädte überhaupt, die wir in Deutschland haben, also auch von der Fläche. Und wir wollen eigentlich da auch keinen Schritt zurückgehen und müssen deshalb auch zu neuen Regeln greifen. Wir müssen also eine Erschließbarkeit weiter sichern. Und es gibt, wenn Sie mich so direkt fragen, eigentlich nicht unbedingt Beispiele in Deutschland, wo wir gesagt haben, die nehmen wir uns zum Vorbild. Wir sind eigentlich seit Mitte der 70er Jahre da auf einem sehr guten eigenen Weg mit einer sukzessiven Umsetzung, Erschließung der Innenstadt im Schleifenzellenprinzip. Prinzip, die wir jetzt konsequent nochmal durchgesetzt haben mit der Abpolerung der Meister-Eckhardt-Straße, also wo die letzte Durchfahrtsmöglichkeit der Innenstadt gekappt wurde. Und das sind schon Bereiche, da bewegen wir uns schon im absolut vorderen Bereich in Deutschland. Da müssen wir uns nicht verstecken. Insofern müssen wir, glaube ich, auch hier unsere eigenen Erfahrungen sammeln.
Da ist also jede Stadt auch gefordert. Herr Alke, bitte.
Ja, ich will einfach, weil der Kollege Herr Kinzel sich natürlich auch nicht selber in dem Maß über den Klee loben will, das sozusagen von meiner Seite wahrscheinlich tun. Also aus den Dingen, die ich deutschlandweit mitbekomme, wenn über Erfurt im Verkehr gesprochen wird, ne, das ist jetzt also nicht meine Kernaufgabe, sondern die in den anderen Ämtern, stellen wir eben fest, dass beim öffentlichen Nahverkehr, bei den Lösungen, wie sie nach der Wende umgesetzt worden sind, er sprach das gerade mit den Taschenlösungen, man kommt nicht einfach durch die Altstadt durch, hat bestimmte auch Nutzungs Konzepte, wo bestimmte Bereiche da sind oder auch jetzt das, was mit schrittweise in einer solchen Altstadt in Verbesserungen im Radverkehr und so weiter ja kommt oder wo parken, Fahrradparken und anderes möglich ist, sind wir, und das hätte er jetzt glaube ich selber so nicht dann gesagt, tatsächlich bundesweit ziemlich führend und insofern ist dieser nächste Schritt, den wir machen, dass auch auf dieser freiwilligen, er hat jetzt Marketinginstrument gesagt, aber freiwilligen Ausprobieren einer Kultur, sich auf gleichberechtigter Ebene in der Altstadt zu begegnen, tatsächlich in Deutschland wahrscheinlich erstmal von dem Ausgangspunkt her, das so weit zu treiben, so großflächig zu treiben, relativ einmalig. Also müssen wir tatsächlich auch die Erfahrung angepasst an unsere besonderen Strukturen selbst machen. Und ich jetzt als der nicht dafür Verantwortliche nehme eigentlich positiv wahr, dass wir den Mut haben, sozusagen in so einen Schritt gerade zu gehen. Weil das ist, glaube ich, gerade gar nicht unbedingt die Selbstverständlichkeit, diesen damit auch durchaus verbundenen Kulturwandel gerade zu beginnen. Da hätte sich Herr Kinzel jetzt nicht einfach selber loben können, deswegen mache ich das mal.
Okay, wenn Sie also oder wenn die Stadt Erfurt jetzt da vorangeht, dann muss sie es wahrscheinlich dann auch so machen, dass andere Städte da partizipieren können oder bestimmte Modelle oder bestimmte Schrittfolgen, die sie gegangen sind, auch nachvollziehen zu können.
Da finde ich, trifft aber, das kann Herr Kinzel dann tatsächlich wieder besser und originärer sagen, da trifft dann zu, was er eben schon angedeutet hat, letztendlich ist jede Stadt dann wieder individuell und wird sich bestimmte Elemente, warum das hier oder da geklappt hat, eben dann raussuchen. Genauso wie wir es natürlich in anderen Elementen des Verkehrs, der Fahrradparkhäuser und anderer Dinge dann auch tun. Also keine Stadt ist da alleine, aber es wird keine Stadt das vollständige Erfurter Modell mit der Gunstsituation der Straßenbahn, der Fußläufigkeit, die wir hier haben, an vielen Stellen, also für auch Fußgängerverkehre, einfach kopieren. Also das geht nicht eins zu eins zu kopieren.
Danke erstmal, Herr Wachholz. Was hat jetzt die Begegnungszone mit dem Projekt Teilauto zu tun?
Naja, also grundsätzlich kann man sagen, dass die Begegnungszone, davon gehen wir aus, die Carsharing-Nachfrage sehr wahrscheinlich sogar noch erhöhen wird. Wir haben über ein Drittel unserer Nutzer leben im Innenstadtgebiet, erweiterten Innenstadtgebiet. Das heißt, die Wege sind kurz, die ÖPNV-Anbindung ist sehr gut, vieles kann ich fußläufig erreichen. Es gibt also jetzt schon viele Menschen, die auf ein eigenes Auto verzichten oder zumindest auf einen Zweitwagen. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass sich das mit Einführung der Begegnungszone noch verstärken wird, dieser Effekt.
Wir machen jetzt erstmal eine kleine Musikpause. Danke erstmal für diese Informationen und die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht Fragen haben zu diesem Problem Begegnungszone, können auch anrufen. 737 4x8 ist die Nummer. Wer aber heute keine Gelegenheit hat, hier anzurufen, kann also am Freitag das Wandelcafé Begegnungszone nutzen, das im Rahmen des Nachhaltigkeitsfestes am Hirschlachufer stattfindet. Und ich lade Sie alle dazu ein, das auch tatsächlich zu nutzen.
Und immer wieder Menschen treffen, die aufs Leben schwören, wir alle beten für diesen Planeten, um jedem neuen Tag in Hoffnung zu begegnen. Unser Licht durchbricht die Nacht, in dem Glauben daran, dies ist die dunkelste Stunde vor dem Sonnenaufgang.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt. Coole Stadt, Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt.
Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Erfurt. Ja, und wir sind heute mit dem Thema Begegnungszone vertraut gemacht worden bisher. Eine Begegnungszone, die in der Innenstadt Erfurt die Stadt erlebbarer und vielleicht auch attraktiver machen soll. Dem zu Fuß gehen und dem Aufenthalt soll der Vorrang eingeräumt werden und der Kfz-Verkehr auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt werden. Was muss denn dazu verändert werden? A. Baulich, und B, in den Köpfen der Menschen, Herr Kinzel?
Also ich würde natürlich zuerst das Zweite betonen, was Sie gesagt haben, in den Köpfen der Menschen. Es geht wirklich darum, ein Miteinander zu fördern zwischen allen Verkehrsteilnehmern in der Innenstadt. Sicherlich müssen wir hier und da auch bauliche Ergänzung bringen. Angesichts der Haushaltslage der Stadt können wir uns da nicht drauf verlassen, dass wir sagen, wir machen die Begegnungszone erst, wenn wir bestimmte bauliche Veränderungen geschaffen haben. Das wäre, glaube ich, der falsche Weg. Und wir sind ja auch unmittelbar dabei, diese Dinge zu tun. Wir haben im ersten Schritt die Lieferzeit Beschränkung auf den Fußgängerzonen eingeführt. Dort war es natürlich auch notwendig, bestimmte Poller zu setzen und bestimmte Zufahrtsbereiche abzupollern. Und ich denke, wenn man das sich jetzt anschaut, das läuft seit Beginn 2014, also anderthalb Jahre, es ist eigentlich ein richtiger Erfolg. Und wir haben mit sehr intensiven Diskussionen mit allen beteiligten Händlern dort auch einen sehr guten Konsens gefunden. Und ich da glaube, man sieht auch schon die Erfahrung. Natürlich kam uns auch zugute, dass in diesem Bereich gerade der Anger umgestaltet wurde, der Westanger. Und das hebt natürlich die gesamte Aufenthaltsqualität massiv. Wir haben in einem zweiten Schritt die...
Herr Kitzel, lass mich nochmal... Ja. Am Anfang war ja das Geschrei gerade der Händler groß, dass sie sich in der Zulieferung beschränkt fühlten oder da irgendwelche Verluste einnehmen müssten. So war das Geschrei. Das hat sich also alles nicht bewahrheitet.
Also wir haben die Einführung dieser Maßnahmen mit sogenannten runden Tischen Wirtschaftsverkehr begleitet, wo wir Interessenvertreter von allen Bereichen da hatten. Und ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, wir haben eine sehr große Unterstützung gerade vom City-Management erfahren, die sich bewusst auch für diese Maßnahme stark gemacht haben und dort auch sehr stark mit den bei Ihnen vertretenen Händlern diskutiert haben und auch sehr viel Überzeugungsarbeit geleistet haben. Ich glaube, die Probleme waren eher für die Logistiker, für die Transportunternehmen, die natürlich jetzt wesentlich engere Zeitfenster haben, die gleiche Belieferung durchzudrücken. Wir haben dann aber auch runde Tische gemacht zur Auswertung, zur Evaluation dieser Maßnahme und dort kommt eigentlich relativ eindeutig rüber bis hin zu den Vertretern der Gaststätten, also der DEHOGA, die sagen, ja, wir überlegen, ob wir die zweite Lieferzeit abends abschaffen, weil die brauchen wir eigentlich gar nicht. Wenn Sie einen Händler fragen, würde er immer sagen, ja, es geht auch noch besser und das hat die und die Einschränkung, weil gerade die kleinen Geschäfte natürlich präsent sein müssen zur Übernahme der Ware. Aber ich denke, insgesamt hat man sich da gut dran gewöhnt und wir haben eigentlich relativ wenig Gegenwind erfahren an der Stelle. Das ist eine Maßnahme, die geglückt ist. Zu dem Thema bauliche Umsetzung, wie gesagt, Thema Sperrung Meister-Eckhardt-Straße über den Poller ist ja groß und breit diskutiert worden in einer Art und Weise, wie ich das in Erfurt noch nicht erlebt und eigentlich auch nicht erwartet habe, bis hin zu relativ massiven Aggressionen gegen diesen Poller. Das ist durch die Medien gegeistert, das kennt eigentlich jeder. Trotzdem glaube ich, auch da haben wir mittlerweile unseren Frieden gefunden und wir haben eine Vielzahl von Bewohnern, von Anliegern, auch von Nutzern, die sich sehr positiv dazu äußern. Das sind so ein paar bauliche Maßnahmen. Ich glaube, die müssen wir unbedingt bringen, um das umzusetzen. Ein ganz entscheidender Schritt wird hier sein, die Umsetzung der neuen Parkraumkonzeption für die Innenstadt, weil das ist, glaube ich, das Kernelement für die Begegnungszone. Und dort wären natürlich bauliche Maßnahmen in dem Sinne notwendig, dass wir die gesamte Innenstadt bewirtschaften, sprich neue Parkscheinautomaten aufstellen und dort auch die entsprechenden Voraussetzungen, Beschilderung schaffen. Es gibt natürlich noch ein paar Dinge, die insgesamt mit dieser Problematik Domstraße, Verkehrsberuhigung, Domplatz zu tun haben. Dort sind wir aber gerade intern auch in der Diskussion, was wir dort eigentlich machen können. Wir haben eine Vielzahl von Varianten geprüft. Es gibt immer eine ganze Menge Punkte, die auch dagegen sprechen. Dort sind wir wirklich noch in der Diskussion. Auch dort wird es sicherlich notwendig sein, mit entsprechenden baulichen Maßnahmen den Charakter des Domplatzes ein bisschen zu verändern, gerade in dem Bereich, wo es in Richtung Domstraße geht. Also dort wird noch was notwendig sein, aber ich denke, wir können diese Maßnahmen auch beginnen, ohne dort massiv einzuschreiten, wo man wirklich auch mit relativ einfachen Mitteln diese Dinge erreichen kann.
Herr Kinzel, wird es dann in der Begegnungszone möglich sein, wenn man durch die Erfurter Altstadt geht, Gassen zu fotografieren, in denen kein Auto steht?
Das können Sie auch heute schon.
Ah, schwierig. Schwierig.
Das ist sehr schwer einzuschätzen. Wissen Sie, wir haben ja heute das Problem, dass sehr viele Besucher und Fremde in den Gassen stehen. Wir wollen diesen Parkraum eigentlich den Bewohnern zurückgeben und wir können relativ schwierig einschätzen, wie sich das insgesamt verdrängt, diese Problematik. Ich glaube schon, dass wir Gassen finden werden, die weitgehend vom Straßenverkehr befreit sein werden, aber wir werden natürlich den Bewohnern nicht unbedingt die Stellplätze wegnehmen. Wir haben ja auch die Problematik, die aktuelle Diskussion Parkhaus Löbertor. Auch dort wird es ja so sein, dass im Bereich des des Löbertors dann die Stellplätze verschwinden werden, auch möglicherweise auf dem Parkplatz Eichenstraße, und dass wir dort natürlich ein Stückchen mehr Altstadt erleben werden. Davon gehen wir schon aus. Aber es ist ja, wie gesagt, eines der wesentlichen Ziele, die Aufenthaltsqualität zu verbessern, und dazu gehört natürlich in den Bereichen, wo Kfz die Aufenthaltsqualität massiv stören, und das ist schon ein Punkt, den Sie sehr bald erleben werden, nämlich die Rathausbrücke. Dort wird es keinen ruhenden Verkehr mehr geben, dort werden Sie flanieren können in der gesamten Breite.
Okay, und dann auch entsprechende Fotos machen. Herr Wachholz, Teilauto, das ist für viele vielleicht noch ein Problem oder für viele noch gar nicht so ganz nah herangekommen, obwohl ich gesehen habe, die Stadt hat also schon ziemlich viele Standorte zur Verfügung gestellt, an denen Teilautos angenommen werden können. Was muss man denn tun, um bei Teilauto überhaupt reinzukommen und mitzumachen?
Man muss einen Kundenvertrag schließen, man meldet sich also einmalig an, schließt eine Rahmenvereinbarung, erhält eine Kundenkarte und kann dann rund um die Uhr Fahrzeuge buchen, ab einer Stunde vom Kleinstwagen bis zum Transporter. Eine kleine Korrektur, was Sie sagten, dass die Stadt uns Standorte zur Verfügung gestellt hat, das ist im Einzelfall so. Der Großteil unserer Standorte befindet sich aber auf privaten Stellplätzen. Mhm. Also das sind jetzt nicht alles Standorte der Stadt Erfurt. Wir haben einige wenige, zwei, drei, die auf städtischem Gelände sich befinden. Ansonsten handelt es sich um private Stellplätze.
Muss man jetzt befürchten, wenn Teilauto sich ausweitet und Autoverkehr oder der Besitz von Autos jetzt nicht mehr dominierend ist, dass an den Stellen, wo sonst private Autos gestanden haben, dann Teilauto-Parkplätze stehen?
Ja, momentan ist das nicht zu befürchten. Es ist ja so, dass also auch in der Begegnungszone, wie Herr Kinzel schon ausgeführt hat, das Anwohnerparken Vorrang hat. Wir würden uns natürlich wünschen, dass Carsharing da auch mit Berücksichtigung findet, einfach als zusätzliches Angebot. Was ich aus Ihrer Frage heraushöre, ist eben diese Befürchtung, jetzt werden die Autofahrer zurückgedrängt. Aus Jena gibt es das Beispiel der AG Kfz-Verkehr, die sich jetzt gegründet hat. Die Autofahrer haben meiner Meinung nach so ein bisschen scheinbar das Gefühl, dass sie sich in der Defensive befinden. Ich habe eher den Eindruck, dass es lange Zeit eine Entwicklung gab, die eigentlich nur den Autoverkehr berücksichtigt hat und jetzt eben andere Verkehrsteilnehmer mehr Berücksichtigung finden, was gut ist. Zum Carsharing. Carsharing will niemanden vertreiben oder will auch nicht eine Entweder-Oder-Lösung, also nur Privat-Pkw oder nur sogenanntes öffentliches Auto. Es ist als freiwillige Maßnahme zu verstehen, ja, und es ist eine der wenigen Maßnahmen, die eben nicht restriktiv arbeitet, ja, sondern ich kann ein Auto hinstellen und sagen, hier, schau mal, du kannst das auch nutzen, du musst nicht unbedingt ein eigenes Auto halten. Wenn du das unbedingt möchtest, dann ist das natürlich völlig in Ordnung, aber der öffentliche Raum bleibt ja bestehen.
Wird dadurch aber tatsächlich die Verkehrsbelastung reduziert?
Also was wir aus eigenen Umfragen wissen, unserer Nutzer, aber auch von anderen Carsharing-Organisationen, ca. 80% unserer Nutzer haben gar kein eigenes Auto. Ein Viertel der Nutzerschaft innerhalb des ersten Jahres ihrer Mitgliedschaft das eigene Auto ab. Ja. Und es geben auch circa ein Drittel der Nutzer an, dass wenn es Carsharing nicht gäbe, sie sich wieder ein Auto anschaffen würden. Ja. Das bedeutet natürlich, wir haben jetzt ca. 1700 Nutzer in Erfurt, ja, also das 500 bis 600 Nutzer, sich vielleicht wieder ein Auto anschaffen würden, und das käme dann natürlich auch wieder dazu.
Mhm. Ich könnte das jetzt am lebenden Beispiel meiner eigenen Person illustrieren. Ich wohne in der Krempfer Vorstadt, in der Oststadt, in der Nähe der Straßenbahn, kann zu Fuß in 15 Minuten zur Arbeit in Richtung Fischmarkt gehen. Und bei mir in der Nähe jeweils einmal 100 Meter und einmal 150 Meter weg stehen drei Carsharing-Autos. Das heißt, die Verteilung an festen Plätzen, das ist nochmal für mich jetzt zum Beispiel als Nicht-Autobesitzer eine besondere Qualität, ist natürlich so, dass ich weiß, wenn ich es buchen kann, ne, das kann ich sozusagen jeden Tag, jede Nachttagzeit im Internet machen. Ich kriege das Auto, weiß genau, wo es steht, muss auch keinen Parkplatz dafür suchen und benutze aber eben, weil ich dann kein eigenes Auto habe, auch keinen anderen Parkplatz. Das heißt also, entspanne eigentlich durchaus in dem Viertel dann, wenn man so will, die Situation mit. Und warum habe ich das Ganze jetzt erzählt? Zum einen, weil wir, glaube ich, 20 oder 25 Jahre weiter sind, als das alles noch händisch sehr aufwendig war, hat es jetzt einfach eine Verteilung, eine Qualität, eine Bequemlichkeit, eine Wartung erreicht, die einfach nutzbar ist. Das heißt, es ist kein Verzicht in dem Sinne auf etwas, sondern für mich eigentlich eine Erleichterung, ein getanktes, gewartetes Auto mit Parkplatz, wenn man so will, zu haben. Und das andere ist, ich kann, je nachdem, was ich in der Stadt zu tun habe, zu Fuß, in der Straßenbahn oder eben auch zum Hauptbahnhof mit den anderen Verkehrsmöglichkeiten das entsprechend nutzen. Und insofern würde ich diese Kultur- und Begegnungszone, das Stichwort, wo Herr Kinzel der Kompetenzträger natürlich ist, auch Mobilitätsketten, also das Ganze, was wir als Mobilitätsmix haben, auch das der Fußgänger entsprechend ins Spiel bringen. Und da ist dann eben Teilauto oder die anderen Möglichkeiten in der Stadt einfach natürlich eine Gunst, die dann eben auch so eine Begegnungszone in Teilen nochmal untersetzen lassen.
Ich würde vielleicht als Verkehrsplaner nochmal unsere vordergründig positiven Effekte sehen. Ich glaube, es wird nicht vordergründig spürbar sein in der Verkehrsentlastung. Da gibt es mittlerweile auch erste Ergebnisse von Untersuchungen aus Berlin und München, wo man sagt, das fällt nicht unbedingt so auf dem Straßenverkehr, im Straßenverkehr ins Gewicht. Aber das Problem, was wir haben, ist vor allem das Problem der Unterbringung des ruhenden Verkehrs. Nicht nur in der Innenstadt, vor allem im Gründerzeitgürtel, wo wir wirklich mittlerweile so begrenzt sind, dass wir den Verkehr nicht mehr unterbringen können. Wir haben auch andere Ziele. Wir wollen Innenhöfe grün gestalten. Wir wollen die nicht mit Kfz zustellen. Wir haben diese Themen in Andreasviertel, wir haben sie in der Krämpfer Vorstadt und ich glaube, dort sind die größten Effekte zu erzielen, dass man sagt, okay, ich verzichte aufs eigene Auto und der Straßenraum ist möglicherweise erlebbarer. Dort sind wir als Verkehrsplaner und als Stadtplaner, denke ich, die größten Potenziale, dass man den Besitz abschafft und wir wissen alle, das Auto steht 23 Stunden am Tag herum und nimmt Platz weg.
Okay, soweit das mal. Wir machen weiter mit Musik und dann geht es weiter mit Fragen zur Begegnungszone, die hier in Erfurt geschaffen wird. Sie hören das Stadtgespräch mit Richard Schäfer. Heute ist das Thema die Begegnungszone in Erfurt und Gast im Studio sind Herr Kinzel und Herr Wachholz von Teilauto bzw. vom Stadtplanungsamt und Herr Alke. Und wir haben jetzt gerade heftig diskutiert über Für und Wider des Teilautos. Vielleicht, Herr Wachholz, sagen Sie nochmal Ihre Position dazu. Es gibt ja also die Frage Kosten-Nutzen oder überhaupt ist in den Städten unterschiedlich beantwortet. Sie haben gesagt, es gibt 1700 Nutzer, das ist jetzt noch nicht so viel. Wie viel könnten Sie denn vertragen noch?
Also nach oben gibt es sicher keine Grenze. Es gibt Prognosen, die sind aber auch ganz unterschiedlich. Ne? Also die gehen von 2% der Bevölkerung bis hin zu 15%. Also das ist, ich denke mal, irgendwas zwischen 5% und 10% von Carsharing-Nutzern ist durchaus realistisch. Letztendlich hängt es auch damit zusammen, wie bekannt so ein Angebot ist und ob ich es überhaupt nutzen kann von meiner Haustür. Wenn ich da nichts habe, kann ich mit Carsharing natürlich auch ganz wenig anfangen. Es muss verfügbar sein, es muss einfach sein. Und dann wird es natürlich auch stärker nachgefragt.
Also mir ging es wie Herr Alke, ich hätte also auch innerhalb meiner Wohnung bestimmt nicht mehr als 500 Meter zu laufen, um an ein Carsharing-Fahrzeug heranzukommen. Das heißt, das wird also auch noch ausgebaut werden und vor allem auch bei jungen Leuten, denke ich mal, ist ja der Besitzstand, ich muss ein Auto haben, um etwas darzustellen, das ist ja nicht mehr so gegeben. Ne?
Nein.
Und da ist also Carsharing also eine gute Situation. Wir sind also bei der Begegnungszone. Herr Kinzel, wenn ich jetzt höre, es soll also viel Fußgänger Möglichkeiten geben. Erfurt ist ja schon fußgängerfreundlich. Ist Erfurt auch fahrradfreundlich? Man sieht, auf vielen Straßen sind rote Teppiche ausgelegt worden für die Radfahrer. In der Innenstadt gibt es trotzdem immer noch Kulminationspunkte. Also wer nachmittags oder zur Zeit großer Touristenströme mit dem Fahrrad am Benediktplatz in Richtung Fischmarkt fährt, der steigt am besten ab. Also das sind so Dinge, ist für die Radfahrer, gibt es da Alternativen, ist da genügend getan worden?
Ja, die Frage, was ist fahrradfreundlich, wird Ihnen wahrscheinlich jeder Fahrradfahrer sehr unterschiedlich beantworten. Und er wird ganz schnell dabei sein, bekannte fahrradfreundliche Städte zu zitieren. Wir hatten ja in Erfurt eine Ausstellung von Kopenhagen. Wir kennen die Dinge aus Münster, aus Freiburg, aus holländischen Städten. Ich habe mir das auch zum Teil vor Ort angeschaut und ich denke, um an dem anzuschließen, was ich vorhin gesagt habe, jede Stadt musste auch ihre eigene Kultur und ihre eigenen Wege finden. Wir haben ein mittelalterliches Stadtzentrum, was von sehr engen Gassen zum Teil geprägt ist. Und das sind nun mal auch gerade die sehr attraktiven Gassen. Und dort ist genau der Charme der Begegnungszone, dass man sich miteinander arrangiert. Dass man also praktisch auch als Radfahrer nach Möglichkeit mit zwei Händen an der Bremse durch die Innenstadt fährt. Und wenn man meint, das ist nicht mein Weg, dann haben wir auch mit unserem Verkehrsentwicklungsplan mit der Begegnungszone alternative Trassen ausgewiesen, die nach Möglichkeit selbsterklärend genau diese kritischen Bereiche umgehen. Natürlich muss man immer sehen, viele Ziele der Radfahrer liegen in der Innenstadt. Die wollen in die Innenstadt, die wollen nicht die Innenstadt als Transitstrecke nutzen. Und dort haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren auch ungeheuer viel getan, um attraktive Fahrradstände aufzustellen. Wir haben seit 2012 allein in der Innenstadt deutlich über 500 neue Fahrradstände aufgestellt. Denken Sie bitte an die Situation am Anger, denken Sie am Fischmarkt, auch gerade jetzt aktuell mit der Rathaus befest, also mit dem Bereich hinter dem Rathaus haben wir wieder 10 neue Fahrradstände dort am Augustiner aufgestellt. Wir haben da ungeheuer viel getan und ich denke, der Radfahrer muss auch für sich die Stadt entdecken. Der muss sicherlich hier und da auch mal akzeptieren, ich kann nicht in jedem Falle bis vor die Haustür fahren, wenn ich in der Innenstadt mich bewege. Ich muss es eben da und dort auch mal abstellen. Und unsere Lesart ist eigentlich die, wir schaffen sogenannte Vorrangtrassen, die relativ unsensibel sind, die relativ wenig Konflikte mit den Fußgängern erwarten lassen, die sich dann aber auch möglicherweise selbst erklären, wo wir sukzessive versuchen, die entsprechenden Belege auch fahrradfreundlich umzugestalten. Als Beispiel will ich mal nennen den Abschnitt Paulstraße-Kettenstraße. Wir haben in der Fortsetzung Junkersand dort dieses Pflaster bei Bräuninger herausgenommen, haben dort einen sehr guten befahrbaren Belag eingebaut. Auch in der Tromsdorfstraße haben wir solche Maßnahmen gemacht. Und das sind dann genau diese Trassen, die sich dann eigentlich wirklich anbieten, wo wir relativ wenig Konflikte haben. Das mag in anderen Städten anders sein und das mag auch ein Großteil der Radfahrer vielleicht anders sehen, aber ich denke, es ist unsere Aufgabe als Verkehrs- und Stadtplaner hier eine Verträglichkeit aller Verkehrsarten zu erreichen und ich bin selbst Fahrradfahrer und ich bin der Meinung, in Erfurt kann man sehr gut Fahrrad fahren.
Schade, dass heute die Vertreter vom Fahrrad, vom ADFC nicht da sind. Die hätten sicherlich ihre eigene Sicht gesehen. Ich fahre also auch gerne Fahrrad und täglich und erlebe das also auch mit. Wie kommt man denn jetzt, vielleicht auch Herr Alke an Sie, die Frage, wie kommt man denn jetzt an Radfahrer heran, um mit denen zu reden, in so einen runden Tisch, wie Sie bei der Wirtschaft gemacht haben, wird es ja beim Fahrradfahrer so nicht geben können.
Ja doch, also da wäre jetzt die Frage eigentlich sinnvollerweise bei Herrn Kinzel. Also ich weiß, dass wir in den Ämtern Kollegen haben, die sich ja genau mit Herrn Kinzel und konkret als Person zu Fahrradverkehr, zu all diesen Themen beschäftigen. Deswegen gebe ich das direkt an Herrn Kinzel.
Ja, also wir haben seit Beginn der 90er Jahre einen Arbeitskreis Radverkehr, wo wirklich alle Interessenvertreter zusammensitzen, sowohl der ADFC als auch die Polizei, wenn Unfälle passieren, auch die entsprechenden Ämter, die wirklich alle Maßnahmen, alle Planungen in der Stadt begutachten. Und es ist mittlerweile auch so, dass das Gutachten oder die Bewertung dieser Maßnahmen auch Eingang finden in den entsprechenden Stadtratsausschüsse und dort zur Kenntnis genommen werden. Also wenn wir wichtige Entscheidungen zum Radverkehr treffen, wird der externe Sachverstand dieses Arbeitskreises gehört und fließt in die Entscheidung mit ein. Wir haben auch in den vergangenen Jahren unseren Verkehrsentwicklungsplan zum Teil Radverkehr fortgeschrieben und haben dort auch 5 Workshops gemacht mit allen Beteiligten, wo auch gerade die Interessenvertreter des Radverkehrs, aber genauso die Senioren, die häufig genau auf der anderen Seite stehen, einbezogen haben und haben dort wirklich auch nach sehr intensiven Diskussionen Position regelrecht erkämpft und erstritten. Das muss man mal so deutlich sagen, denn das wird immer ein Kompromiss sein, aber das sind dann im Endeffekt verträgliche Lösungen. Also ich glaube schon, wir sind da sehr eng beieinander. Wir kennen uns auch seit vielen Jahren. Wir reden da durchaus miteinander. Es werden durchaus auch die Forderungen, die Wünsche der Radfahrer, auch der Interessenvertreter dort berücksichtigt, auch mit denen diskutiert. Aber wir haben natürlich auch immer eine gewisse Grauzone an Radfahrern und das sind die, die häufig in den Medien stehen. Die sind halt einfach unbelehrbar und die werden wir natürlich auch nicht wirklich erreichen.
Also ich habe das jetzt richtig verstanden, das ist so eine Art fachliche Bürgerbeteiligung, die da stattgefunden hat.
Also wie gesagt, findet die seit vielen Jahren statt. Ich nehme jetzt mal, weil wir ja in der Vorbereitung mit der Frau Flamm vom ADFC auch gesprochen haben, einfach mal eine Sekunde so ein bisschen diesen Gedanken oder diese Position ein. Die Gespräche werden dann natürlich hart geführt, ne, um zu mehr auch an Fahrradverkehr zu kommen. Und wenn wir das, was wir aber auch bei Bürgerbeteiligung in der ersten Sendung besprochen haben, wenn es wirklich eine andere Art der Kultur und des Schrittweisen sich Annäherns gibt, dann erinnere ich mich, Sie haben eben von den ausgelegten roten Teppichen gesprochen auf den Fahrradwegen. Auch das war ja damals eine Diskussion, wie sicher ist das, wie passieren bei der Abbiegung da die Spuren, und auch daran haben sich Autofahrer und Fahrradfahrer sozusagen miteinander gewöhnt, dass das im Prinzip geht und dass das eben an noch mehr Stellen, wie jetzt zum Beispiel an der Krempfer Uferbrücke dort Richtung Stauffenbergallee, einfach auch aufgemalt wird, dass das also ausgeweitet wird. Und das Gleiche ist ja bei der Frage Parkhaus, Fahrradparkhaus, unten am Hauptbahnhof da wird demnächst ein zweites kommen. Und die Diskussion ist natürlich, wer ist sozusagen Schrittmacher und macht auch den Druck in diesen Diskussionen auf. Und da fordern natürlich die entsprechenden Verbände und Bürger, die genau das Rad eben nutzen, dass natürlich das zweite Parkhaus auch schon länger da sein könnte, wenn man den Betreiber hat und diese Dinge. Oder dass eben die 500 Fahrradstände, die Herr Kinzel anspricht, weil der Fahrradverkehr ja jetzt weiter zunimmt, weil es attraktiver wird, in der Stadt auch Fahrrad zu fahren, weil man gut hinkommt, andere Möglichkeiten nutzen kann, natürlich noch mehr Fahrradstände in jedem Fall auch gebraucht werden. Und das ist natürlich ein offener Diskussionsprozess. Die Frage, ob das jetzt halb leer oder halb voll ist, würde jetzt eben jeder an dem Tisch dann potenziell mit einer Nuance anders beantworten. Ich würde aber trotzdem nochmal auf das gleiche Stichwort wie eben schon nochmal kommen. Auch das sind eben diese Übergänge. Wo ist eine Teilautostation in der Nähe zum Beispiel der Straßenbahnstationen? Teilauto ist Partner von den Erfurter Verkehrsbetrieben. Also diese Mobilitätsketten, die Park-and-Ride-Situationen, die man hat und solche Geschichten, da noch besser zu verknüpfen, da wo genau an den Stellen dann auch zusätzlich nochmal Fahrradboxen und Fahrradbügel und sowas sind, das wird, glaube ich, dann die Kunst sein. Und dann wird tatsächlich sich auch in der Gründerzeit oder in anderen Bereichen einiges nochmal entzerren. Und das wächst aber. Und das ist dann dieser Kulturwandel.
Soweit das mal zu diesem Bereich. Und wer Lust und Laune hat, sich mit Fahrradproblemen zu beschäftigen, kann natürlich auch am Freitag am Hirschgarten den Stand des ADFC besuchen und sich da auch genau sachkundig machen, wie Fahrradfahren in Erfurt gestaltet werden kann.
Das Grün bricht aus den Zweigen, wir wollen es allen zeigen, dann wissen sie Bescheid, dann wissen sie Bescheid.
Sie hören das Stadtgespräch auf Radio Frei, heute zum Thema Begegnungszone, und meine Gäste haben jetzt schon einiges an sachkundigen Informationen gegeben und einige sachkundige Diskussionen auch angestoßen. Aber wenn ich jetzt überlege, die Stadt soll fußgängerfreundlich sein oder sie ist fußgängerfreundlich, zum Fußgänger gehören aber auch Ruhezonen. Das heißt, muss dann auch überlegt werden, ob in der Stadt nicht an mehreren anderen Stellen noch Sitzgelegenheiten, Sitzbänke eingerichtet werden müssen, Herr Kinzel?
Ja, das ist natürlich immer eine Frage der gesamten Stadtraumgestaltung. Und ich sag mal, dort, wo wir massiv eingreifen, schauen Sie sich die Situation an, die in den letzten Jahren neu gemacht worden sind. Also sprich Bahnhofstraße, der gesamte Anger, Fischmarkt, Schlösserbrücke, auch gerade diese Bereiche neben C und A, wo ein richtig kleiner Platz entstanden ist. Dort haben wir die Möglichkeit, dort auch entsprechende Ruhebereiche einzuordnen. Das ist auch, da haben Sie völlig recht, immer wieder eine Forderung, gerade die von den Senioren kommt, die natürlich sagen, ich muss mir auch mal eine Pause gönnen. Wir werden das sicherlich auch weiterführen. Der nächste Abschnitt, der jetzt zur Tagesordnung, auf der Tagesordnung steht, wird hier die Marktstraße sein. Und auch dort werden wir sicherlich Möglichkeiten suchen, irgendwo Sitzgelegenheiten einzuordnen. Aber wenn Sie sich natürlich unsere mittelalterliche Stadt anschauen, ist das nicht überall möglich. Wir haben zum Teil so enge Gassen, da können wir unmöglich noch Sitzgelegenheiten einordnen. Und das gehört natürlich zum Gesamtpaket dazu. Und das ist natürlich auch das stadtplanerische Feingefühl, was man dann auch zeigen muss, dass man sagt, hier geht es und hier geht es eigentlich nicht. Bloß wir haben ja natürlich in Erfurt auch sehr typische Möblierung, diese sehr langen Bänke, die wir am Fischmarkt haben, die wir am Anger haben, die werden ja auch sehr gut angenommen. Und ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Wege. Zum anderen ist es natürlich auch immer auch eine Möglichkeit privater Interessen oder privaten Engagements. Wir haben hier ungeheuer viele Gaststätten und auch Sitzgelegenheiten, die wir da angeboten haben. Da gibt es auch sehr gute Ideen, auch sehr unkonventionelle Ideen, wo man einfach kleine Mäuerchen nutzt, mal ein Kissen drauflegt und auf einmal eine Gaststätte hat. Solche Dinge wollen wir natürlich auch massiv weiter unterstützen. Wir wollen natürlich auch die Aufenthaltsqualität dadurch unterstützen, dass wir hier und da auch mal ein paar Parkplätze wegnehmen und dort Möglichkeiten schaffen, dass man dort auch wirklich die gastronomisch oder als Sitzgelegenheiten nutzen kann. Da sind wir auch gerade im Gespräch mit dem Bereich Lange Brücke dort und auch im Bereich Predigerplatz, wo man solche Dinge etablieren kann, um ganz einfach auch die Maßnahmen, die wir durch Verkehrsberuhigung erreicht haben, den Leuten, den Anwohnern, den Händlern ein Stückchen weit zurückzugeben, um die Stadt erlebbarer zu machen. Wir haben eine ganze Reihe Räume, wo die Straßenräume noch viel mehr Potenzial bieten. Und das wollen wir damit nutzen. Es soll ja nicht Selbstzweck sein, dass wir den Verkehr rausnehmen. Wir wollen ja die Attraktivität steigern und damit die Aufenthaltsqualität erhöhen. Insofern ist der Ansatz schon klar. Das werden wir auch machen. Aber natürlich nur dort, wo es wirklich geht und sinnvoll ist.
Allerdings, ich schränke mal ein, diese ganzen Sitzgelegenheiten ziehen natürlich ein weiteres Problem nach sich. Und das ist das Problem Sauberkeit. Also man sieht es jetzt hier vorn am Ufer der Gera, das neu gestaltete Ufer hinter der Krämerbrücke. Da sehen die Stufen aus wie... Also da liegen Zigarettenkippen, da liegt Papier, da liegen Flaschen, da liegen Getränkebecher. Das ist also mit der Verkehrsberuhigung und mit der Attraktivität auch nicht zu vereinbaren. Obwohl dort Mülltonnen stehen und obwohl es Möglichkeiten gibt, das Zeug zu entsorgen. Da wäre also wieder eine Arbeit, eine Baustelle, wo bei den Köpfen der Leute angefangen werden muss.
Da gebe ich Ihnen völlig recht, aber ich muss natürlich auch mal sagen, urbanes Leben ist auch so und wir wollen städtisches Leben haben und die Bereiche sollen genutzt werden und dann ist natürlich eine Aufgabe, die daraus resultiert, diese Möglichkeiten noch weitestgehend ordentlich und sauber zu halten. Das ist richtig, aber wir wollen natürlich genau Dinge schaffen, die von den Menschen angenommen werden und gerade die Situation hier hinter der Krämerbrücke finde ich persönlich fantastisch. Wenn jetzt die heißen Sommertage kommen, die Stadt heizt sich auf, es gibt keine besseren Orte an der Stadt, wo man sich dort wirklich mal ausruhen kann und das gehört für mich für großstädtisches Leben dazu, mit allen Konsequenzen, die das natürlich nach sich zieht.
Ich muss eine Frage nachschieben. Wenn man die Innenstadt attraktiver machen will, dann kommt man irgendwann auch an das Problem, muss da nicht auch mehr grün sein? Ein Vorwurf von vielen Erfurterinnen und Erfurtern, Erfurt heißt Blumenstadt, aber es gibt Städte, die haben viel mehr Blumen, ohne dass sie das im Namen haben. Herr Alke, muss da nachgelegt werden?
Das ist natürlich theoretisch die gleiche Antwort, wie sie jetzt Herr Kinzel gegeben hat. Das muss natürlich auch räumlich und von den Funktionen, die in einem solchen Straßen- oder Platzraum sind, gehen. Da hat die Stadt ja an mehreren Stellen nachgelegt, zum Teil sogar auch Manger damals in der ersten Phase, auch aufgrund der Bürger, die da das gefordert haben. Und das war jetzt eigentlich fast die Steilvorlage von Ihnen für mich, für die Bemerkung, die ich machen wollte. Die Stadt wird ja in den Belegen, ja, also in den Wegebelegen, das sprach Herr Kinzel eben schon indirekt an, auch barrierefreundlicher, seniorenfreundlicher. Wir arbeiten zum Beispiel in der Michaelisstraße ja mit glatteren Steinen, die also das Laufen auch für ältere Leute oder mit Rollatoren, ne, zum Beispiel deutlich einfacher machen, was auch dem Fahrradfahrer wieder entgegenkommt und so weiter. Und wir haben auch aufgrund von Anregungen von Bürgern zum Beispiel an ein, zwei Stellen neuere, kleinere Trinkwasserspenderbrunnen. Und das, was Sie jetzt mit dem Grün gesagt haben, Erfurt als Stadt mit vielen Wasserarmen, zusätzlich zu diesen Plätzen Bäume, die natürlich auch eine Stadtluft auch im Sommer aushalten müssen. Da kann ich nicht einfach jeden Baum hinpflanzen. Das macht Erfurt ja in den Bereichen. Und jetzt könnte man aber auch da die Natur- und Umweltschutzverbände ins Spiel bringen. Und die sagen natürlich, auch das muss natürlich eigentlich noch viel mehr werden. Ja. Da ist jetzt die Kunst und die Qualität der Planer, das natürlich tatsächlich auch mitzumachen. Denken Sie tatsächlich, wir machen ja das Hirschgartenfest jetzt entsprechend, wie der Hirschgarten hätte auch aussehen können. Auch das sind ja durchaus Entwicklungen, die in die richtige Richtung gehen. Auch da werden mit Sicherheit in den nächsten Jahren an den entsprechenden Stellen weitere Grünflächen, kleinere oder größere, und Bäume kommen. Die Frage ist aber dann immer die auch der, würde jetzt vom Garten- und Friedhofsamt kommen, die Frage der Pflegeintensität und wie wird auch das sozusagen gewertschätzt und wahrgenommen. Also jährliche Staudenpflanzungen unter bestimmten Dingen sind natürlich eine ganz andere Kostenposition, auch vom Naturschutzwert, anders als wenn ich jetzt eine bestimmte Art von anderer Staudenpflanzung oder nur einen Strauch oder Gebüsch mache. Also da werden auch mit Sicherheit angesichts der Kostenstrukturen in der Stadt auch mit Vergleich zu anderen Städten mit Sicherheit innovative neue Lösungen noch kommen. Und es wird tatsächlich, denke ich, auch weiter mehr Grün kommen.
Herr Wachholz, ist es denn denkbar, dass für den Bereich Teilauto es da auch Konzepte gibt, die Parkplätze oder die Standorte für Teilautos entsprechend attraktiv zu gestalten?
Grundsätzlich ja. Also wir, wo es möglich ist, versuchen wir zum Beispiel auch Fahrradständer zu installieren für unsere Nutzer, weil wir wissen, die kommen mit dem Fahrrad, steigen dann ins Auto. Das geht natürlich nicht immer überall. Teilweise fehlt der Platz. Es gibt dann bauliche Auflagen. Ich war jetzt erst letzte Woche in Griesheim bei Darmstadt und habe dort eine Exkursion durchgeführt, die fand ich sehr interessant, auch also vor dem Hintergrund meiner Arbeit. Dort gibt es einen Professor, der sich mit Schulwegen beschäftigt und der Frage, wie kann man die auch interessanter gestalten für Kinder, und ist über diese Frage dann auch auf die Frage gekommen, was brauchen ältere Menschen, ne, um sich in einer Stadt fortzubewegen, und hat eigentlich über Gegenstände, die im Straßenraum installiert wurden, dort in Griesheim an etwa 100 Orten, dann auch kleinere Sitzgelegenheiten und so weiter geschaffen. Und das finde ich eigentlich einen sehr interessanten Ansatz, wo ich uns eigentlich auch ein bisschen in der Pflicht sehe, dass, wenn es zum Beispiel Carsharing-Stellplätze geben soll, vielleicht auch im öffentlichen Straßenraum, wir dort auf der anderen Seite auch zeigen, ja, man kann mit dem öffentlichen Raum auch was anderes machen, als nur Autos hinstellen.
Ja, Herr Alke, bitte.
Mir ist eben noch ein Stichwort eingefallen. Herr Kinzel sagte, dass natürlich auch die Gaststätten oder die Mauern und solche Dinge da genutzt werden können. Das ist einfach auch schön. Es gibt ein ganz anderes Bild in der Stadt. Ich denke, es gibt parallel dazu, zumindest an einigen Stellen, aber auch dann die Diskussion, wo muss einfach der Stadtraum auch kostenlos nutzbar sein? Wo habe ich einfach auch wirklich die Bank oder die Pause, die ich dann machen muss, ohne verpflichtet zu sein, ein Getränk zu nehmen oder etwas zu essen? Das heißt, auch da wird die richtige Mischung, speziell wenn wir jetzt bei älteren Leuten oder Familien mit kleinen Kindern sind, natürlich bedeuten, auch da muss irgendwo nochmal der Raum der nicht kommerzialisierten, sage ich jetzt mal, Stadt eine Rolle spielen. Die Stadt ist in dem Sinne auch für alle dann da. Und da kann ich jetzt auch nicht vor jedes Haus sozusagen 20 Biertische gegen Geld sozusagen noch stellen. Das hat aber Herr Kinzel auch nicht gemeint. Ich wollte es nur noch mal reinbringen.
Ich möchte vielleicht dazu auch noch mal ergänzen. Wir haben ja gerade bei diesen Stadtraumgestaltungen sehr intensive Diskussionen mit den Anliegern, mit den betroffenen Bürgern geführt. Und es ist natürlich wirklich so, wie Herr Ahl gesagt, gerade vom Bereich der Senioren kam immer die Forderung nach nicht kommerziellen Sitzgelegenheiten, die man dann einordnen muss, wo ich eben nichts bezahlen muss, wo ich das tun muss. Ich meine natürlich, dass sich diese Angebote ergänzen müssen. Das eine gehört genauso dazu wie das andere, und das sollte man auch nicht vernachlässigen. Und ich denke schon, dass wir dann in Erfurt auf einem recht guten Weg sind, eine ganze Reihe solcher Bereiche geschaffen zu haben, möglicherweise auch ein Stückchen weit gebündelt. Und es sind ja auch die Ziele der Stadtentwicklung, solche grünen Strukturen zu vernetzen und wirklich durchzuziehen. Das beste Beispiel ist jetzt die Diskussion über die nördliche Geraaue, die wir eigentlich schon fast an die Innenstadt anschließen wollen, wo dann wirklich ein sehr interessanter, längerer Bereich passiert. Das sind schon Ziele unserer Stadtentwicklung, da sind wir auch sehr nah dran, und auch die Bundesgartenschau wird dort entsprechende Impulse liefern.
Ich habe, oder wir setzen jetzt einfach die letzte Frage noch an. Ich habe gelesen, also die Begegnungszone soll als Erfurter Markenzeichen deklariert werden. Was muss man sich darunter vorstellen? Gibt es da entsprechende Beschilderung, oder was ist da gedacht, Herr Kinzel?
Also die Begegnungszone ist ja doch etwas Neues, und das muss ich auch erklären. Also wenn Sie jetzt nachschauen bei Wikipedia unter Begegnungszone, finden Sie was ganz anderes, als wir eigentlich meinen. Und das ist uns auch in der Vergangenheit relativ häufig passiert, dass die Leute sagen, aha, das ist ja so und da darf ich dies und dies nicht mehr. Und wir müssen jetzt natürlich überlegen, wie bringen wir diese Information an den Bürger ran, auch gerade an den Besucher der Stadt. Der muss wissen, was passiert hier, was ist hier eigentlich anders in dem Bereich. Und dort sind wir gerade dabei, auch mit den entsprechenden Kollegen zu diskutieren, was müssen wir hier eigentlich machen. Wir brauchen A, eine STVO-konforme Beschilderung. Wir brauchen aber auch etwas, was die Leute verstehen und sagen, aha, hier ist jetzt sowas wie ein Eingangstor, hier besteht ein besonderer Charakter, wo ich in die Stadt komme, und hier gelten ganz besondere Regeln. Und das wollen wir natürlich auch in dem touristischen Aspekt vermarkten, und dort sind eigentlich auch unsere Partner. Das war mit der Tourismus GmbH, mit dem Tourismusverein, möglicherweise auch mit dem City Management, mit den Händlern der Innenstadt, da gemeinsame Wege finden. Wir sind da noch relativ weit am Anfang. Da ist ja vieles vorstellbar, dass man über einen Wettbewerb ein Logo entwickelt, mit dem man sich auch identifizieren kann, dass man bestimmte Bereiche, seien es Banner über die Straßen, wie auch immer, sagen kann, das passiert, und dass sich möglicherweise die Stadt auch damit vermarktet und identifiziert, dass man sagt, das ist der typische Bereich, wo in Erfurt was stattfindet, wo die Touristen angezogen werden, wo sie auch ganz besondere Regeln haben, wo ich am besten gar nicht erst mit dem Auto hineinfahre, sondern draußen im Parkhaus das Auto stehen lasse, weil ich weiß, hier finde ich eigentlich sowieso nichts. Wir sind dort in der Diskussion. Und das ist auch letztlich eine politische Forderung, die da sagt, ihr müsst das den Bürgern, insbesondere den Besuchern, noch ein bisschen besser erklären. Wir haben hier mittlerweile schon eine ganze Reihe Veröffentlichungen gemacht. Wir haben für alle neuen Maßnahmen entsprechende Flyer gedruckt. Das ist aber nur die eine Seite. Ich glaube, wir müssen schon vor Ort auch noch ein bisschen präsenter werden und das unterstützen. Und dort ist es in Deutschland nicht immer so ganz einfach, sich über bestimmte Regeln hinwegzusetzen oder trotzdem die Straßenverkehrsordnung zu wahren. Das ist ein Thema, da diskutieren wir gerade dran, und es ist Es ist ein Streitgespräch, ein sehr konstruktives Streitgespräch mit den entsprechenden Fachkollegen.
Aber mit Licht am Ende des Tunnels.
Nein, davon gehen wir immer aus.
Alke, eine Frage, die mich in dem Zusammenhang immer bewegt. Wird es denn dann auch eine Änderung geben, mal in der bei Hausschildern, Haustürschildern, also oder Hausnummern. Da gibt es dutzende Varianten, also die grüne Hausnummer jetzt mal ausgenommen, aber denkmalgeschützte Gebäude mit roten Schildern, mit weißer Schrift oder weiße Schilder mit roter Schrift. Also so richtig weiß eigentlich keiner mehr, wie das zustande gekommen ist und was die zu bedeuten haben. Ist da eine Änderung vorgesehen?
Also da bin ich jetzt einfach ganz schlicht gesagt überfragt. Also cool. Meiner Ansicht nach sind da gerade keine Änderungen vorgesehen. Das, was Sie zum Teil meinen, ist ja eher das, was an Häusern nochmal als Erklärung oder an Straßenunterschildern ist, die zum Beispiel im ehemaligen jüdischen Viertel die alten Straßennamen oder Funktionen mit hervorheben. Und das soll ja gerade eher den informativen, nicht nur touristischen, sondern auch geschichtspolitischen Hintergrund mit erläutern. Da wäre mir jetzt völlig neu. Insofern kann ich die Frage nicht, glaube ich, beantworten. Ob da irgendwas verändert werden soll, das glaube ich eigentlich Stand jetzt nicht.
Wäre ja möglich, dass man in der Begegnungszone da...
Ich würde aber noch mal gerne an das mit der Marke anschließen. Ich glaube, das, was Herr Kinzel eben in einer der früheren Bemerkungen sagte, man guckt so nach Freiburg oder Münster und sowas, diese Marke mit den Flyern und mit den Diskussionen, die wir hier vor Ort und auch mit unserer Tourismus GmbH führen, aktiv zu unterstützen, sie sozusagen in die Welt zu bringen, ist das eine. Und das andere wird, diese Marke wird irgendwann funktionieren müssen und man wird sozusagen die Touristen oder Bürger in anderen Städten dann sehen und die sagen dann, okay, also in Erfurt, da war ich jetzt bei dem und dem Fest oder Krämerbrückenfest und man konnte da so toll laufen oder guck mal, wir sind doch alle beide 85, komm doch, lass uns doch dahin gehen. Das ging einfacher, da musste ich nicht dauernd absteigen, nicht dauernd meinen Rollator hochheben oder keine Ahnung. Also diese Bandbreite, diese Marke muss gelebt funktionieren und dann wird sie sich rumsprechen und so nehme ich das ja an anderen Stellen, deswegen hatte ich es am Anfang so positiv auf das, was Herr Kinzel sagte, da nochmal reingeschoben. Und in vielen Stellen, wenn ich deutschlandweit unterwegs bin, wird eben für bestimmte Bereiche so positiv über bestimmte Erfurter Themen oder Konzepte, die Bürger, die Verwaltung, die der Stadtrat da gemacht hat, gesprochen. Das ist optimierbar an Stellen. Darüber werden wir ja auch in dem Wandelcafé
auf jeden Fall,
am Hirschgarten nochmal mit allen Beteiligten da sprechen und auch den Bürgern Gelegenheit geben, über sie als Moderator mit in das Gespräch da einzusteigen. Aber im Grundsatz wird an vielen Stellen über das, was wir zu Mobilität, zu Konzepten haben mit unseren Verkehrsbetrieben, Fußläufigkeit, Teilauto und das, was jetzt mit der Begegnungszone passiert, schon positiv gesprochen. Und dann muss es eine gelebte Marke werden.
Und alle Fragen, die wir jetzt in der Sendung nicht beantworten konnten, können also auch am Freitag am Stand dort oder beim Wandelcafé zur Begegnungszone noch gestellt werden. Und wir laden dazu ein, diese Chance auch zu nutzen. Meine Herren, vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank für die interessanten Informationen. Und ich hoffe, dass wir am Freitag dazu auch entsprechend gute Diskussionen führen können. Danke für Sie und eine schöne Zeit.